Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wir machen endlich weiter mit unserer Reihe Power in the Blood, Kraft in dem Blut. Wir hatten eine längere Pause und können endlich fortfahren. Wir haben uns in der ersten Einheit mit der Frage auseinandergesetzt, warum ist das Sühneopfer wichtig? Und ich habe eine Antwort geliefert. Das Sühneopfer ist notwendig, weil Gott damit das Problem unserer Entzweiung zwischen ihm und uns löst und einen Ausweg aus unserem verdammungswürdigen Zustand schafft. Es ging um das Problem der menschlichen Sünde und das Problem zwischen menschlicher Sünde und Gottes Heiligkeit. Dass diese Dinge nicht zusammenpassen und dass es nicht selbstverständlich ist für uns Menschen, mit Gott in Gemeinschaft zu treten, was wir vielleicht für selbstverständlich halten. Und wir haben uns angeschaut, dass das Blut Jesu laut 1. Johannes 1, 5-7, dass im Blut Jesu die Lösung liegt, dass wir Gemeinschaft haben können, obwohl Sünde in unserem Leben ist. Und wir haben uns angeschaut, dass das Blut Jesu für den Tod Jesu steht, für sein Sterben. Und dass dieses Sterben im Neuen Testament charakterisiert wird als Opfertod. Deswegen sind wir ins Alte Testament dann gesprungen, um zu erkennen, was bedeuten die Opferungen, was bewirken diese Opfer. Und wir haben gesehen, wenn der Mensch sich mit einem Opfer identifiziert hat, dann erwirkt dieses Opfer stellvertretend Sühne, also Wiedergutmachung, Wiederherstellung für den Menschen. Das ist eine Identifikation. Und die Verantwortung für die Folgen unserer Schuld werden von dem Opfer übernommen und dadurch wird Sühne erwirkt und die Beziehung ist wiederhergestellt. Und das ist im Prinzip der große Bogen, warum das Sühneopfer notwendig ist. Heute werden wir uns anschauen, inwiefern wir sagen können, dass das Sühneopfer von Jesus auch Ausdruck der Liebe Gottes ist. Denn dass Jesus stellvertretend hingerichtet wird am Kreuz, ist nicht automatisch erklärbar oder nicht automatisch verständlich für jedermann, dass das Ausdruck von Liebe Gottes sein soll, dass jemand hingerichtet wird für fremde Schuld. Wie kann das Liebe sein? Wir kennen alle Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit wir nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Damit die an ihn glauben, so nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und wenn wir über das Sühneopfer sprechen möchten, den Tod Jesu Christi, dann kommen wir nicht drum rum, heute wieder ins Alte Testament zu gehen und uns in das dritte Buch Mose nochmal zu vertiefen, und zwar ganz besonders in den sogenannten Yom Kippur. Genau, der große Versöhnungstag. In 3. Mose 16. Wir können nicht eine Themenreihe haben, wo wir über das Sterben Jesu sprechen am Kreuz, ohne 3. Mose 16 uns angeschaut zu haben. Im Yom Kippur, im großen Versöhnungstag, können wir sehen, wie zentral der Gedanke der Sühne, also der Wiedergutmachung, im jüdischen Denken verankert ist. Und dass das nicht ein Spleen ist von einigen, sondern die Identität des jüdischen Volkes tatsächlich ist. Und dafür werden wir Folgendes tun, um bei 3. Mose 16 anzukommen, hier in der Tabelle ganz unten, machen wir ganz kurz einen Streifzug. Wenn du im 2. Buch Mose bist, ganz zum Schluss, im Kapitel 40, siehst du, dass Mose endlich das Zelt der Begegnung errichtet hat. Das Zelt der Begegnung oder die Stiftshütte wird aufgebaut, damit man endlich Gott begegnen kann und Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Wenn du dann das 3. Buch Mose aufschlägst oder beziehungsweise weiterblätterst, siehst du in den ersten 7 Kapiteln, bevor es zur Begegnung kommt im Zelt der Begegnung, siehst du eine Opferordnung. Welche Opfer gibt es? Was tun diese Opfer? Wie soll man die zubereiten? Wie soll man diese Opfer bringen? Und so weiter und so fort. Ist ziemlich lang, aber es ist entscheidend. Das Zelt der Begegnung ist errichtet. Es kommt aber noch zu keiner Begegnung. Sondern Gott ordnet erst einmal an, indem er aus dem Zelt ruft, einige können sich vielleicht noch erinnern, ordnet er Mose an, diese Opferordnung auch einzuhalten. Erst in Kapitel 8 kommt es zur Weihung der Priester Und erst in 3. Mose 9 kommt es endlich zur Begegnung im Zelt der Begegnung. Und wenn wir an dieser Stelle kurz innehalten, merken wir, okay, endlich ist es dazu gekommen, dass Menschen Gott begegnet sind. Jetzt könnte es eigentlich fröhlich weitergehen. Gott und Menschen sind vereint, aber es kommt das 10. Kapitel und auf einmal wird uns berichtet, wie die Söhne Aarons, wie heißen sie noch, Nadab und Abihu, mit sogenannten fremdem Feuer kommen und die Regeln Gottes brechen und Gott sie dafür hinrichtet und straft. Also Gott hat einen Weg zur versöhnten Gemeinschaft gezeigt, den gehen sie auch, aber auf einmal kommen Nadab und Abihu und sie halten sich nicht an die Spielregeln Gottes, sie wählen sich ihren eigenen Weg zu Gott und Gott zeigt es sehr, sehr drastisch, indem er die beiden richtet, die beiden sterben und Aaron ist im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Er schweigt, als er das sieht. Also das 10. Kapitel soll uns zeigen, wer sich auf verkehrte Weise Gott nähert, wird nicht gesegnet, sondern verflucht. Mit diesen Größenordnungen haben wir es zu tun. Gott ist bereit, im Segen zu handeln, aber unter seinen Spielregeln, auf diese Art und Weise, wie er es weitergibt. So, dann kommen wir in die Kapitel 11 bis 15. Hier macht Gott durch Mose klar, dass das Volk unterscheiden lernen sollen, was ist heilig, was ist nicht heilig, was ist rein, was ist unrein. Und dieser Passus, Kapitel 11 bis 15, endet mit den Worten in Vers 31, 3. Mose 15, 31, und ihr sollt die Söhne Israel warnen vor ihrer Unreinheit, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben. Hier ist auch natürlich mitgedacht, die Söhne Nadab und Abihu, indem sie meine Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. Sie sollen nicht mit ihrer Unreinheit, dass sie sich nicht bereit machen, so zu kommen, wie ich das anordne, auf ihren eigenen Weg zu mir kommen, lehrt das, warnt sie, dass sie eben nicht darin sterben. Und erst jetzt kommt in 3. Mose 16 der Versöhnungstag. Und das ist ein großes Fest der Juden. Und wir sehen jetzt, wenn wir das Kapitel 16 aufschlagen, also wir haben eben gerade noch gesehen, wie das 15. Kapitel endet. Ja, man soll aufpassen, dass man mit seiner Unreinheit nicht Gott naht und sozusagen die Spielregeln Gottes bricht und nicht auf dem Weg kommt, wie er das möchte, dass man nicht sterben soll. Und jetzt beginnt 3. Mose 16. Da knüpft jetzt der Text an das Kapitel 10 an. Also das Vergehen von Nadab und Abihu. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt, denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Also einige gehen davon aus, dass wenn wir 3. Mose 16 lesen, die Anordnung für den Versöhnungstag, dass das am selben Tag geschieht, wie das Sterben von Nadab und Abihu. Ja, wir lesen das und denken vielleicht, boah, das ist so mühselig, ich komme da so schwer durch meinen Bibelleseplan, es dauert gefühlt Wochen, das zu lesen. Und vergessen manchmal, dass diese Dinge zusammen verfasst werden, zusammengedacht werden. Wir können natürlich nicht sagen, dass es an diesem Tag ist, aber zumindest ist es eine logische Einheit. Gott wohnt im Volk, Gott ist zu begegnen, aber nicht so wie Nadab und Abihu das in ihrer Unreinheit getan haben. Und jetzt bringt Gott den Versöhnungstag, den Yom Kippur, ins Spiel und knüpft dort an. Also das ist in den ersten beiden Versen. In den Versen 6 bis 10 sehen wir eine Zusammenfassung von dem, was stattfindet an diesem Versöhnungstag, was das Ritual ausmacht. Also wir werden heute nicht alles lesen vom 16. Kapitel, aber einige Verse, hier die Zusammenfassung. Und Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und für sein Haus. Also er als Priester erstmal für sich Sühnung erwirken. Und er soll die zwei Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Diese zwei Ziegenböcke, das wurde vorher erklärt, sind nicht für ihn selbst, sondern für das gesamte Volk. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Was ist Azazel? Das ist in der Forschung nicht so ganz klar, was das bedeuten soll. Wahrscheinlich Wegschaffung. Das ist der Ziegenbock, der später in die Wüste geschickt wird. Deswegen denkt man, okay, das ist der für die Wüste, der Wegschaffung. Es ist aber schwierig irgendwie zu übersetzen. Aber auf jeden Fall ist das eine, der Ziegenbock für den Herrn ist der ins Allerheiligste kommen wird. Und der Ziegenbock für die Wüste ist der Ziegenbock für Azazel. Die Elberfelder hat sich dafür entschieden, das einfach so zu übersetzen, wie es im Hebräischen dort steht. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn für Azazel in die Wüste fortzuschicken. Also am Anfang in dieser Zusammenfassung sehen wir, Aaron erwirkt zuerst Sühnung für sich selbst und sein Haus. Dann soll Aaron Sühnung erwirken durch das stellvertretende Schlachtopfer, dass er diesen Bock tötet und Sühnung dadurch erwirkt. Und wiederum wird Sühnung erwirkt, auch durch das stellvertretende Sündentragen. Also wird nicht nur geschlachtet, sondern dieser Sündenbock, der trägt die Schuld weg. Ist natürlich eine geistliche Handlung. Ja? Sie symbolisieren das, was in der geistlichen Welt geschieht, in unserer Glaubensbeziehung zu Gott. Um die Konsequenzen aufzuzeigen, hier stirbt etwas, das sind die Folgen der Sünde. Und es soll auch dargestellt werden, dieser Bock soll aus diesem Lager raus, soll außerhalb des Lagers sein. Die Sünde soll, das Volk soll sehen, unsere Sünde wurde von uns weggetan und ist hinausgezogen und wurde weggeschafft aus unserer Mitte. Die Verse 11 bis 28 werden wir jetzt nicht miteinander lesen. Das ist dann eine detaillierte Beschreibung von dem, was dann an diesem Versöhnungstag genau passiert. Es ist manchmal so, dass in den alttestamentlichen Texten, warum sie manchmal auch für uns schwer zu verstehen sind, dass Dinge erstmal zusammenfassend beschrieben werden und dann geht es nochmal von vorne los, aber dann geht es detaillierter rein. Wenn man da manchmal nicht aufpasst, dann liest man manchmal Dinge und denkt so, hey, das habe ich doch gerade schon gelesen, sie machen das gerade jetzt noch einmal. Aber so das Denken, erstmal so die Intro, Einleitung, Zusammenfassung und dann nochmal ins Detail und dann am Ende vielleicht nochmal eine abschließende Zusammenfassung. Also, detaillierte Beschreibung des Rituals in den Versen 11 bis 28. Und ganz zum Schluss in den Versen 29 bis 34 lesen wir den Zweck des Versöhnungstags. Warum? Wofür ist dieser Versöhnungstag eigentlich da? Denn es werden ja schließlich immer wieder auch Opfer gebracht, teilweise täglich oder wöchentlich, unregelmäßig. Aber hier gibt es irgendwie so ein Riesenfest. Was ist denn der Zweck, den Gott verfolgt? Das lesen wir uns noch in Vers 29 bis 34 mal durch. Und dies, also das alles, was wir eben gerade erarbeitet haben und gelesen haben in 3. Mose 16, und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im 7. Monat, am 10. des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun. Der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ein Sabbat völliger Ruhe soll er euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen. Eine ewige Ordnung. Und der Priester soll Sühnung erwirken, den man salben wird und dem man die Hand füllt, damit er den Priesterdienst an seines Vaters Statt ausübt. Er soll die Kleider aus Leinen anziehen, die heiligen Kleider, und er soll Sühnung erwirken für das heilige Heiligtum und für das Zelt der Begegnung. Und für den Altar soll er Sühnung erwirken und für die Priester und für das ganze Volk der Gemeinde soll er Sühnung erwirken. Das soll euch zu einer ewigen Ordnung sein für die Söhne Israel, einmal im Jahr Sühnung zu tun wegen all ihrer Sünden. Und er tat es ganz, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Ein kleiner Einschub, was ich eben gerade unerwähnt gelassen habe, der Sündenbock, der hineingeführt wird ins Allerheiligste, beziehungsweise sein Blut, soll Sühnung erwirken für das Heiligtum und auch für das Zelt. Sühnung deswegen wegen der Unreinheit des Volkes. Also es ist eine Sühnung, eine Wiedergutmachung der Befleckung der Menschen zum einen, aber auch eine Sühnung, eine Wiedergutmachung der Befleckung, die im Heiligtum präsent ist. Sehr komplex formuliert, aber da wird unterschieden. Also alles, es ist eine allumfassende Reinigungs- und Heiligungshandlung, wenn man das so möchte. Und hier sieht man vielleicht auch den Sinn von diesem Versöhnungstag. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass es eine Art grundsätzliche geistliche Inventur ist, die einmal im Jahr erfolgt. Wir kennen das aus Unternehmen, dass es dann einmal im Jahr müssen alle Mitarbeiter kommen und eine Inventur durchführen. Man soll natürlich das ganze Jahr ordentlich arbeiten, aber einmal im Jahr muss man alles mal sauber machen. So eine Art Frühjahrsputz. Ist vielleicht ein bisschen salopp jetzt, ja, aber so kann man sich das vorstellen. Es muss einmal im Jahr geschehen, damit es für das nächste Jahr sozusagen gut ist. Und dieser Versöhnungstag dient dazu, der Aufrechterhaltung der Gottesnähe für das nächste Jahr und die Aufrechterhaltung des Gottesdienstes für das nächste Jahr. Und im Laufe des Jahres geschehen viele Opferhandlungen, aber einmal im Jahr soll auch das Zelt, das Heiligtum von der Sünde gereinigt und befreit werden und auch das Volk als Kollektiv und nicht nur, dass ich einfach mit meinen persönlichen Schuldopfern und Sündopfern komme. Also das ist mal im Prinzip das Denken des Yom Kippurs, was dahinter steckt. Aber das ist ein großes Ding im jüdischen Denken, im alttestamentlichen Denken und vor allem, wenn wir dann auch auf Jesus gehen. Wenn du Yom Kippur, den Versöhnungstag, dir genau anschaust, wirst du ganz viele Parallelen finden zu dem, was Jesus Christus getan hat. So, wir sehen, es ist sehr zentral, es ist ein großes Fest, ein heiliges, ein hochheiliges Fest, was jährlich gefeiert wird, also eine hohe Präsenz hat im Leben und im Denken und im Glauben der Juden. Es wird, wir verlassen jetzt die Mosebücher und wir gehen jetzt mal weiter nach vorne in der Zeitschiene. Es wird immer wieder angeführt, dass zwar im Alten Testament geopfert wurde, aber in unseren heutigen Tagen wird immer wieder die Frage gestellt, ob die Opferpraxis eigentlich überhaupt Gottes Willen entsprach und ob wir nicht eigentlich in der Bibel eine Entwicklung dahingehend sehen, dass die Opfer eigentlich kritisiert werden und nicht Gottes Willen sind, sondern einfach Vorstellungen von Mose und Co., die aber eigentlich innerbiblisch überwunden wurden. Versteht ihr? Also da etabliert sich eine Art Gottesdienstform mit Opferhandlungen, aber dann so der Gedanke, Moment mal, ist es eigentlich das, wie Gott sich uns in der gesamten Schrift präsentiert, dass er das nötig hat? Oder ist das vielleicht ein Denken aus heidnischen Kulturen, die um Israel herum gelebt haben, dass die Israeliten gedacht haben, wir möchten mit Gott im Einklang leben und wir sehen in unserer Umwelt ein gewisses Verhalten, wie man Religion ausübt. Wir adaptieren das für uns, aber innerbiblisch merkst du, dass Gott immer mehr Licht bringt ins Dunkel und das dann überwunden wird. Das geht so weit, dass, also wenn euch die Namen nicht sagen, ist das jetzt nicht schlimm, aber es sind bekannte deutsche Theologen, Wilfried Herle, der zum Beispiel sagt, Gott braucht kein Opfer und schon gar kein Blut. Jetzt mal als stehende Aussage, ja, kann man natürlich noch im Kontext tiefer einsteigen, was er da sagt, aber das mal erstmal so die Handlung, Gott hat es nicht nötig, Gott braucht es nicht. Er braucht kein Opfer und schon gar kein Blut. Thomas Breuer sagt, ein Gott, der Menschenopfer braucht, hier gehen wir jetzt schon in den Link, wenn wir aus unserer, ich sag mal, evangelikalen, freikirchlichen Szene herkommen, sehen wir im Yom Kippur ein Vorschatten von dem, was Jesus Christus erfüllt hat am Kreuz. Ja, dass Jesus ein Opfer ist. Und das wendet er jetzt an und sagt, ein Gott, der Menschenopfer braucht, ist nicht der gütige Vater. Es ist nicht Jahwe, es ist der Gott Moloch. Moloch ist in der damaligen Zeit im alten Israel eine Art Götze, der Menschenopfer von seinem Volk fordert. Und jetzt geht der Thomas Breuer dahin und sagt, wer in Jesus Christus ein notwendiges Opfer für Gott sieht, der betet nicht Jahwe an, nicht den Gott der Bibel, sondern den Gott Moloch. Es ist kein Gott, dem man vertrauen kann. Also, steile Thesen, ist eine harte Kritik an, im Prinzip an den Ursprung, hey, dieses ganze Opferdenken, was ihr Evangelikalen da aufbaut, das rührt ja von den ersten Büchern Mose her. Und da sagen dann einige, sehen wir nicht schon, dass die, jetzt kommen wir zu den Propheten, die ja später kamen, die Propheten im Alten Testament, kamen ja später, sehen wir nicht schon in den Propheten, dass massiv kritisiert wurde, das, was dort getrieben wurde mit den ganzen Opferungen. Und sehen wir nicht dadurch, dass die Propheten kritisieren, wir lesen uns gleich einige Passagen an, die sehr ins Eingemachte gehen, sehen wir nicht darin einen Art progressiven Offenbarungscharakter der Heiligen Schrift? Okay? Sehen wir nicht an dieser Kritik über das Alte einen progressiven Offenbarungscharakter der Schrift? Das bedeutet, dass Gott sich vom Alten Testament, geht ja eine ganze Weile das Alte Testament, ne? dass sich Gott schon dort immer mehr offenbart, immer mehr Licht von ihm zu sehen ist, wie er ist, bis hinein ins Neue Testament, wo man immer mehr erkennt und Gott sich immer mehr entfaltet in dem, wer er ist und was er von uns möchte. Kennt ihr, fällt euch eine Sache ein, die wir im Neuen Testament wissen, die Menschen im Alten Testament, vielleicht Mose, Abraham und so weiter, noch nicht wussten? Gemeinde, ja, genau, ist so etwas Progressives, was sich erst später offenbart hat. Denk zum Beispiel mal an die Dreieinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Im Alten Testament wirst du niemanden gesehen haben, der gesagt hat, ich glaube an Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sie haben an Vater, Sohn, Heiliger Geist geglaubt, weil sie an Jahwe geglaubt haben. Aber erst im Neuen Testament wurde uns das eröffnet. Es ist ein progressiver Offenbarungscharakter der Schrift, der immer mehr zutage tritt. Und das ist die Frage, sind die Opferungen, die wir in den alten Büchern Mose lesen, nicht eigentlich hinfällig und eigentlich gar nicht Gottes Wille gewesen? Denn wir lesen Psalm 51, König David. Denn du hast kein Gefallen am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Kein Gefallen gefällt dir nicht. Jesaja 1, 11 und 13. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen, Sünde und Festversammlungen ertrage ich nicht. Amos 5, Vers 22. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Micha 6, 6 bis 7. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Also hier wird das in Frage gestellt, diese Opferhandlungen. Hosea 6, Vers 6. Denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern. Und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Merkt ihr die Spannung? Im Alten Testament, tu dies, dieses Opfer, jenes Opfer, und dann nochmal dieses und dann nochmal jenes, aber auch ja richtig machen. Und jetzt kommen die Propheten um die Ecke und sagen, hey, ich will lieber Güter als ein Opfer. Wie sieht es mit eurer Barmherzigkeit aus? Lasst das alles sein. Ihr sollt mich repräsentieren. In meinen Qualitäten, in meinen Werten. Aber Opfer brauche ich nicht. Ist nicht das, was ich nötig habe. Das brauchen wir nicht. Und so gehen einige so weit, dass sie sagen, auch das Neue Testament hat diese Opferkritik übernommen der Propheten, also das Propheten im Alten Testament und auch das Neue Testament eigentlich eins sind in ihrer Kritik an die damaligen Opferungen. Hebräer 10, 5 bis 6. Hier wird etwas zitiert. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Hebräer 10, 4 und 11 bringt das alles auf die Spitze, indem es sagt, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Das ist komisch, oder? Also, wir haben eben gerade gelesen, in 3. Mose tut das, dann wird Sühnung erwirkt, ja, die Sünden werden weggetragen, sind dann futsch. Jetzt lesen wir beim Hebräer, wir sind im Neuen Testament. Auch wenn du sagst, vom Alten Testament habe ich keine Ahnung, das Neue Testament aber schon ein bisschen. Dem vertraue ich mehr als dem Alten Testament. Gibt ja so einige Christen. Moment mal, wie kann das Neue Testament sagen, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen? Ist das nicht im Alten Testament geschehen? Wo war das kein Versprechen? Wie kann das jetzt auf einmal hier da um die Ecke kommen? Und diese Verse lösen bei manchen ein großes Dilemma aus. Wie soll ich denn das Alte Testament lesen? Wie soll ich denn diese Anweisung lesen? Wie soll ich das Versprechen auf Vergebung, auf Sündenwegnahme, auf Sühnung, Wiederherstellung, Wiedergutmachung der Beziehung zwischen Mensch und Gott, wie soll ich denn das da lesen, wenn das Neue Testament sagt, diese Dinge können gar keine Sühnung erwirken. Sie können Sünde nicht wegnehmen. Und so ist bei einigen die Frage, ob Propheten und neutestamentliche Autoren darin übereinstimmen, dass sie die Opferung als heidnisches Produkt entlarven, dass das einfach nur eine menschliche Beschwichtigung eines rachesüchtigen Gottes sei. So merkt ihr nicht, dass ihr einem Gottesbild hinterherhechelt, eines Gottes, der total rachesüchtig ist und einfach nur kämpfen will und ihr versucht, ihn mit euren Opfergaben wie die Heiden ruhig zu stimmen, zu besänftigen. Ja, die würden nicht sagen, dass wir in dem Sterben Jesu keine Moral von der Geschichte haben. Jesus, Gott, macht sich eins mit dem Elend dieser Welt und setzt sich der Brutalität des Menschen aus, um zu zeigen, ich bin nicht so wie ihr. Ich vergelte nicht Gleiches mit Gleichem, sondern die Liebe siegt über die Bosheit und den Hass dieser Welt. Und jeder, der Jesus sieht am Kreuz, wird sagen, das ist doch ein Vorbild, was es sich lohnt, nachzueifern. Und deswegen wollen wir in diesen Bund einsteigen und sagen, jawohl, auch so wollen wir leben, wir wollen Liebe walten lassen und eben nicht Böses mit Bösem vergelten. Also es ist nicht so, ich vermute, alle, die jetzt gerade zugehört haben, würden sagen, ja, das stimmt ja auch irgendwie, ne? Also ist ja auch irgendwie was Wahres dran. Richtig, da ist auch was Wahres dran. Im Kreuz Jesu haben wir viele wahre Facetten. Die Solidarität Jesu mit den Schwachen und Ausgebeuteten und Verletzten sehen wir im Kreuz. Wir sehen auch im Kreuz, dass Jesus Liebe über Hass wählt. Ja? Die Sache ist, dass diese Theologen dann so weit gehen, richtig, diese Dinge sehen wir, aber wir sehen keine Sühne im Kreuz. Wir sehen kein Opfer im Kreuz in der Weise, dass Gott durch das Opfer wieder in Gemeinschaft mit uns kommt. Und Gott vergibt, weil er vergeben will. Er braucht nichts dafür. Er braucht keine Opferhandlung. Gott vergibt, weil er vergeben kann. Es geht so weit, dass Matthias Drudowski Folgendes schreibt. So wurde und wird häufig argumentiert. Infolge des Sündenfalls ist der Mensch getrennt von Gott und nur ein vollkommenes Opfer kann die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder in Ordnung bringen. Hat eigentlich mal jemand gefragt, warum eine Opferhandlung dies erreichen können soll? Gott vergibt, weil er ein gnädiger Gott ist, ohne dass Gott durch Töten und Blutvergießen milde gestimmt werden müsste. Um die Sünde der Menschen hinwegzunehmen, braucht es eigentlich kein Opfer und keinen Geopferten. Ey, das ist so krass. Ja, schreibt hier ein Pastor einer Baptistengemeinde. Es braucht kein Opfer und es braucht keinen Geopferten. In der letzten Einheit hatte ich mir sehr viel Mühe darin gegeben, warum ein Sühneopfer notwendig ist und warum Jesus das Sühneopfer ist, warum Jesus der Geopferte ist und warum es lebensnotwendig ist. Wenn jemand daherkommt und sagt, dieses ganze Denken eines Opfers ist für Gott obsolet, dessen Glaube ist obsolet. Wer das nicht glaubt, der glaubt nicht an Jahwe, der glaubt nicht an den Gott der Bibel, der glaubt nicht an das Evangelium. Es ist eine Botschaft, die aus der eigenen Weisheit resultiert, aber unmöglich sich gründen kann auf das, was Jesus selber über sich gesagt hat und was auch die Apostel über Jesus gelehrt haben. Und dennoch sind wir in der Frage, wie können wir mit diesem Hebräerwort umgehen, dass die Opferungen, dass Stiere, das Blut von Stieren können keine Sünden hinwegnehmen. Wir müssen verstehen, dass die Opferungen nicht isoliert betrachtet werden können, sondern dass Gott eine Heilsgeschichte hat. Und in diesem Zentrum seiner Geschichte ist das Kreuz. Wir schauen zurück aufs Kreuz. Und die im Alten Testament haben auf den Messias gewartet. All das, was sie getan haben, hat nach vorne gewiesen. Alles, was wir heute tun, weist nach hinten. Natürlich in dem Sinne auch nach vorne, in dem Jesus Christus wiederkommt. Aber unser Heil, unsere Errettung, unsere Beziehung zu Gott liegt für uns, der Grund dafür liegt in der Vergangenheit. Und im Alten Testament liegt der Grund für all das, was sie tun, nach vorne gerichtet. Und somit hat der Hebräerbrief recht, dass er sagt, dass das Blut von Stieren keine Sünde erwirken kann. Allein isoliert für sich genommen, ohne Jesus Christus als den neuen Mittler, als den wahren Hohenpriester, ist das alles nichtig. Somit in diesen Tagen, wo auch Juden natürlich auch gelebt haben und gewirkt haben und sie mit der Botschaft des Evangeliums konfrontiert wurden, bedeutet das, wenn du Jesus Christus nicht glaubst und nicht annimmst, ist all dein Opferbringen, was du damals gegeben hast, ist null und nichtig, weil es mündet alles zu Jesus Christus. Du bist gleich dran. Die Opfer der Tiere, die im Alten Testament gegeben wurden, haben die Sünden nicht dauerhaft, nicht vollständig und vollkommen beseitigen können. Tiere können keine bleibende Sühne schaffen. Darum geht es im Hebräerbrief. Es geht darum, dass sie mussten diese Dinge immer wiederholen. Und es gab keine Freiheit von diesem Prozedere. Ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich glaube, dass uns diese Texte wichtig sind, auch zu lesen, wie mühselig das alles ist. Also mich ermüdet und ermattet das zu lesen. Und es soll in uns auch eine Freude erzeugen. Jesus Christus hat das alles vollbracht. Das, was da so mühevoll war, immer wieder vor Augen geführt wurde in Jesus, sind wir absolut frei davon. Weil Jesus das einmalige Opfer ist. Darum lesen wir in Hebräer 10, Vers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, es ist nur ein Schatten von dem Original, aber es ist nicht selbst das Original, was wir im Gesetz lesen, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Das ist der Punkt im Hebräerbrief. Wir müssen auch den ganzen Kontext erfassen, was der Hebräerbrief auch kommunizieren möchte, der übrigens absolut zentral ist für dieses ganze Thema. Also, vielleicht mit dem Römerbrief der wichtigste Brief zu diesem ganzen Themenkomplex, der da am meisten zu sagen hat. Also das Gesetz ist ein Schatten für etwas Zukünftiges, noch nicht das Zukünftige selbst. Und dieselben Schlachtopfer, die alljährlich dargebracht wurden, können die Hinzunahenden, also die, die in Gottesbegegnung kommen wollen, nicht für immer vollkommen machen. Sondern es ist immer etwas, noch einmal und noch einmal und noch einmal. Keine Ruhe, kein Sabbat. Also die Wirksamkeit der Opfer ist voll und ganz abhängig von der Rettungstat durch Jesus Christus. Jesus ist die Erfüllung aller Hoffnungen auf Vergebung. Und ohne Jesus ist da keine Hoffnung. Deswegen ist es richtig zu sagen, auch Menschen im Alten Testament, die geopfert haben, sind alleine durch Jesus Christus errettet. Auch wenn sie ihn vom Namen nicht kannten, aber sie kannten die uralten Verheißungen. Und Jesus wurde verheißen schon in 1. Buch Mose 3, Vers 15 im Sündenfall, dass da jemand kommen wird, der Nachkomme der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Das nennt man das Urevangelium. Hier wird schon angekündigt, da kommt jemand. Ja. Lasst uns noch kurz hier in Hebräer 7 hineinspringen. Aber vielleicht hast du hattest noch einen Gedanken. Der Unterschied, das hatte ich versucht letztes Mal schon darzulegen, ist der Unterschied zwischen allen anderen Opferritualen, die wir finden in den Religionen, ist, dass im Alten Testament durch Opferhandlungen niemals der Mensch versucht hat, Gott dadurch gefügig zu machen. Ihn irgendwie zu überreden, dass er in Gnade handeln soll, weil ich ein makelloses Opfer bringe. Ich habe versucht aufzuzeigen, die Rettung kommt immer von Gott allein. Das bedeutet, Gott sagt, hier gibt es einen Ausweg. Und ich zeige dir, wie hoch der Preis für Schuld ist. Und das Leben für Leben, Blut für Blut. Du kommst nicht mit einem Einfall, was du bringen könntest. Denn wenn du selber mit deinen Produkten kommst, wie Nadab und Abihu, so, dann hat das böse Konsequenzen, wenn du versuchst, irgendwie auf eigene Weise Gott zu nähern. Sondern ich biete dir einen Ausweg, den du gehen kannst. Und das zeigt, dieser Ausweg ist immer Gnade von Gott. Gott schafft den Ausweg, wo der Mensch hineingehen kann. Ja? Und in den anderen Religionen geht es immer vom Menschen aus, dass er versucht, mit seinen Leistungen, was er sich selber erdacht hat, Gott gnädig zu stimmen. Aber das ist niemals der Weg Gottes. Nie. Wir können nämlich von uns aus gar nichts bringen. Und indem Gott dieses Opfersystem einführt, zeigt er, wie könnt ihr einen Ausweg schaffen, und gleichzeitig wecke ich in euch die Sehnsucht nach dem Erlöser, nach dem Messias, der kommen soll. Lasst uns noch ganz kurz in Hebräer 7 einsteigen. Vers 18 bis 19 und 25 bis 27 soll das heißen. Denn aufgehoben wird zwar das vorherrende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Das ist der gleiche Gedanke. Eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Also hier ist jetzt der Unterschied zwischen dem, das alte Gebot, das alte Gesetz, der alte Bund, und die neue Hoffnung, die wir haben, also im neuen Bund durch Jesus Christus. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher Hohepriester passte auch zu uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Könnt ihr euch erinnern? Yom Kippur? Hatten wir genau das? Hebräer 7 spielt da total drauf an. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Also nicht wie damals, erstmal für sich selbst, dann für die anderen, sondern diesmal bringe ich mich selbst endgültig. Jesus Christus, der Stellvertreter. Mein guter Freund Markus Till schreibt wunderbar: Die Wirksamkeit der Opfer lag demnach in der Vorausschau auf den wirksamen Opfertod Jesu. Genau wie heute für uns Christen das Abendmahl wirksam ist in der Rückschau und in der Erinnerung an das von Jesus vergossene Blut. Es dreht sich alles um das Evangelium. Das Kreuz steht im Zentrum. Also das Kreuzesgeschehen natürlich immer mitgedacht mit der Auferstehung. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir alle hoffnungslos verloren. Also es ist immer natürlich mitgedacht, dass Jesus auch auferstanden ist. Und abschließend möchte ich noch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, die Verse 11 bis 14 vorlesen, wo wir auch sehen, in Kapitel 9 nimmt der Autor ganz bewusst Bezug zum Versöhnungstag aus 3. Mose 16 und zeigt in diesen Versen, dass Jesus dauerhafte Vergebung schafft, was die alten Schlachtopfer nicht bringen konnten. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Hier darum geht es. Es geht um die Dauerhaftigkeit, um das Vollkommene. Es geht um die ewige Erlösung, die erworben wird durch dieses Blut. Und deswegen ist der Hebräerbrief auch in diesen Tagen so krass für die Juden zu lesen. Leute, das ist alles nichtig. Denn das Einmalige, worauf alles hingewiesen hat, ist schon gekommen. Setzt euer Vertrauen in Jesus. Wenn du das Eigentliche, das Original siehst, warum spielst du mit dem Schatten? Das ist nur etwas, was dir den Geschmack gegeben hat für das, was noch größer ist. Warum gibst du dich dann mit dem Kleinen aus, wenn du das Große haben kannst? Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Jungkuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Also ihr seht, es hatte natürlich für diesen Moment eine reinigende Wirkung, was dort im Alten Testament getan wurde. Aber in der Vorausschau auf Christus. Und jetzt habt ihr den Christus, der nicht so ist wie ein Stier, sondern es ist der Messias selbst, der sich selber gegeben hat. Und er kann euch völlig reinigen, euer Gewissen von toten Werken. Und dennoch bleibt an dieser Stelle die Frage, wenn wir sehen, okay, das Neue Testament kritisiert es nicht per se, sondern sagt, es hat auf eine Erfüllung gewartet und Jesus ist größer als all diese Opferhandlungen, die Erfüllung von all diesen Dingen. Was machen wir mit der vielfachen Opferkritik der Propheten? Weil die ist schon deftig. Die Propheten haben nie einfach die Opferhandlungen an sich kritisiert. Rainer, bitte. Ja, genau darum geht es. Und das ist wichtig, wenn man solche Theorien hört, was wir heute miteinander behandeln, das ist ja für euch alles nichts Neues. Also mehr oder weniger, ja, vielleicht ein paar Details. Aber ich versuche euch ja nicht zu überzeugen von etwas, was ihr noch nicht glaubt. Aber es ist wichtig, sich mit diesen Grundlagen zu beschäftigen, weil ihr habt vorhin vielleicht auch an meiner Rhetorik so, ja, ein rachesüchtiger Gott und denkt so, oh, ist irgendwie unangenehm. So, da möchte ich eigentlich nicht drin sein in diesem Pool, was der jetzt gerade zeichnet. Und vielfach geschieht Theologie auch über Rhetorik. Dass ich mit Rhetorik eine Abneigung, ein Bild aufzeichne. Also, willst du dazu gehören, zu diesem Bild, was ich gerade zeichne? So, oh, nee, eigentlich nicht. Ich biete dir eine Lösung an. Ja, also da muss man halt sich mit der Thematik auch mal beschäftigt haben, um auch darauf dann Antworten zu finden. Zu wissen, okay, Moment, es gibt Kritik an die Opfer, aber ist es das Opfer per se? Wird das Gesetz des Mose kritisiert? Nein, es ist die Herzenshaltung. Genau das ist es. Wir hatten vorhin in Psalm 51 gelesen, Schlachtopfer gefallen dir nicht. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Psalm 51, wo David davon schreibt, wie er überführt wurde, weil er das Gesetz gebrochen hat und Ehebruch begangen hat, einen Mord geplant hat. Und er wird zerknirscht, weil er von seiner Sünde überführt ist. Und dann sagt er, der Gottesdienst gefällt dir nicht. Mal ganz platt gesagt. Der Psalm endet in Psalm 51, ich habe es jetzt nicht auf der Folie. Da sagt David, In Vers 18, denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Es geht genau in die Richtung, was Rainer gerade gesagt hat. Es geht um die innere Haltung, die ich an den Tag lege. So, aber der Psalm ist an dieser Stelle nicht vorbei. Der Psalm endet, dann wirst du Gefallen haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern, dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Also am Anfang, diese Opferungen gefallen dir nicht. Was die Opfer Gottes sind, ist, dass wir innerlich mit Gott unterwegs sind. So, und wenn ich innerlich mit Gott unterwegs bin, dann wirst du auch Gefallen haben an all die Ordnung, die du gegeben hast. Also diese Diskrepanz zwischen einem gottlosen Leben und einem heiligen Gottesdienst. Dass ich hier Zeremonien und Rituale durchführe und denke, in ihnen, nur weil ich sozusagen in diesem Prozedere bin und das mechanisch durchführe, ist irgendwie Heil zu finden. Nee, es muss immer mit dem Herzen auch verbunden sein. Aber wenn ich einfach nur, und das gleiche Problem haben wir auch heutzutage, nur weil ich in einer Kirche in Bangkok oder weil ich das Abendmahl zu mir nehme, heißt es ja noch nicht, dass irgendwas geistlich einen positiven Effekt auf mich hat. Es muss sich mit unserem Herzen auch verbinden. Ansonsten ist es hinfällig. Bitte. Also das ist das eine. Die Propheten kritisieren einen heiligen Gottesdienst, der ohne einem heiligen Leben oder einer aufrichtigen Haltung einhergeht. Wichtig an der Stelle ist, wie gehen denn die Propheten damit um, ist zu sehen, wir haben in Jesaja gerade gelesen, dass die Opferungen in Israel kritisiert werden, aber Jesaja selber ist sehr davon überzeugt, dass es ein Opfer braucht, dass es ein Opfer nötig hat. Und jetzt lesen wir, und da können wir auch nicht dran vorbeigehen, das ist auch mit die entscheidendste Passage, Jesaja 53, wo Jesaja selber prophezeit hat, dass da ein sogenannter Gottesknecht, ja, es gibt im Jesaja-Buch sogenannte Gottesknechtslieder, so nennt man die in der theologischen Literatur, wovon einer Figur die Rede ist, die Heil bringen wird und die auch leiden wird. Und Jesaja 53 ist so die Kardinalpassage, wo wir sehen können, ja, Jesaja hat die Opfer kritisiert, aber Jesaja predigt ein Opfer, was da kommen wird. Und wir werden uns jetzt diese 12 Verse mal durchlesen. Und ich möchte euch dann zeigen, inwiefern diese Verse auch in Jesus Christus auch in ihre Erfüllung gefunden haben, weil wir hier in Jesaja 53, wo Jesaja über eine Opferhandlung spricht, sieht er ein stellvertretendes Opfer für Schuld. Also wir hatten es vorhin, dass ein Pastor gesagt hat, es braucht keinen Geopferten. Es braucht kein Opfer für Gott. Jesaja 53 predigt das genaue Gegenteil und sagt, es braucht ein Opfer und es braucht auch einen Geopferten. Und wir werden sehen, wenn wir gleich durch diese Verse gehen, wie sehr Jesaja 53 mit dem Neuen Testament und der Person Jesu verwoben ist.
Also wir werden jetzt die 12 Verse lesen und ich werde immer wieder kurz stehen bleiben und euch auf der rechten Seite Bibelverse aufschreiben, wo es Zitate, Hinweise und Links quasi ins Neue Testament gibt. Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Schon allein die erste Zeile wer hat unserer Verkündigung geglaubt, ist in Johannes 12, Vers 38 ein Zitat, was auf Jesu Dienst bezogen wird. Also ein direktes Zitat. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Dieser ganze Passus, den möchte ich mal markieren und möchte verweisen auf Matthäus 1, Vers 23 und auf Johannes 1, Vers 46. Und einige können sich hoffentlich noch an die Predigt erinnern, wo ich davon sprach, dass Jesus, Matthäus sagt, wie geschrieben steht, er wird der Nazoräer genannt werden oder der Nazarener. Aber wir finden gar kein Wort dafür im Alten Testament. Aber wir wissen durch Johannes 1, Vers 46, dass Nazareth dafür bekannt war, dass es nichts wert war. Dass es sozusagen, naja, was soll aus Nazareth denn schon Gutes kommen? Und das ist genau das, was sich in Jesaja 53, Vers 2, was angesagt ist. Das wird eine Person sein, wo man denkt, was soll das eigentlich? An anderer Stelle heißt es auch, ein Zimmermann, ja, er lebt unter uns, ist doch nichts Besonderes. Und genau darum geht es hier, keine Gestalt, keine Pracht, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Ich markiere jetzt nur mal den Begriff der Verachtung, der wird verwendet in Markus 9, Vers 12, wo Jesus sagt, dass der Menschensohn verachtet werden soll. Also auch hier wieder ein Link. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Genau dieser Vers wird verwendet in Matthäus 8, Vers 17. Und Matthäus bezieht dieses Zitat auf den Heilungsdienst von Jesus und sagt, dieses Wort hat sich im Heilungsdienst von Jesus erfüllt. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Dass dieses Wort natürlich absolut auf die Kreuzigungsszene passt, ist klar. Das brauche ich noch nicht mal markieren, aber ich möchte das hier markieren. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Genau das wird zitiert in 1. Petrus 2, Vers 24. Wir sehen auch, dass in der nächsten Zeile, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Wir alle irrten umher wie Schafe. Auch das wird zitiert von 1. Petrus 2, Vers 25. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Ich nehme hier, und er tat seinen Mund nicht auf. Genau das sehen wir in Markus 14, Vers 61. Jesus wird befragt und das heißt ganz deutlich, und Jesus schwieg. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Genau diese Formulierung verwendet Jesus in Markus 2, Vers 20, wo er sagt, es kommt der Moment, wo der Bräutigam hinweggenommen wird. Und dann werden meine Jünger fasten. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte. Also aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Ich möchte hier jetzt mal eine Klammer setzen für die Verse 7 bis 8, weil diese beiden Verse werden zitiert in Apostelgeschichte 8, Vers 32 bis 33. Das ist die Geschichte vom Äthiopier oder dem Kämmerer, der sich auf dem Weg taufen lässt. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte. Diese Verse werden dort zitiert. Und Philippus geht ausgehend von diesen Versen, und das heißt, und er verkündigte ihm das Evangelium. Also Philippus war klar, Jesaja 53 ist Jesus. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also hier haben wir das stellvertretende Leiden der Geopferte. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Bei Gottlosen sein Grab. Das ist ein Verweis auf Markus 14, Vers 8, wo es heißt, dass Jesus ohne vorbereitende Einbalsamierung wie ein Verbrecher begraben wurde. Er musste ja viel, viel früher gesalbt werden und nicht wie ein ganz normaler Bürger nach dem Tod auch die Salbung erfahren hat, um dann begraben zu werden. Jesus musste das vorher ereilen, weil er wurde halt wie ein Verbrecher behandelt. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Da habe ich jetzt gerade die Passage nicht im Kopf. Aber wisst ihr, woran ich denke? Ich weiß gerade nicht, wo das steht, aber der Josef von Arimathea, so ist, glaube ich, das wäre auch ein Link, dass hier jemand Wohlhabendes ihn dann nimmt. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Auch dieses wird von Petrus in dieser schon bekannten Stelle, 1. Petrus 2, Vers 22, zitiert. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Diese Passage, also einmal sehen wir hier, Gott handelt, Gott sucht sich ein Opfer aus und es gibt einen Geopferten. Er wird Nachkommen sehen und er wird seine Tage verlängern. Das ist ein Hinweis auf Johannes 10, Vers 15 und 17, wo Jesus sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe und ich werde mein Leben auch wieder nehmen. Und das sehen wir hier. Er wird Nachkommen sehen und er wird seine Tage verlängern. Das ist ja interessant, dass alles in diesem einen Vers, das Sterben und auch das Auferstehen Jesu schon prophezeit ist. Er wird zerschlagen, aber er wird seine Tage verlängern. Und da merkt ihr, auch hier im Neuen Testament haben wir eine progressive Offenbarung, dass uns mehr Licht gegeben wird für diese Verse. Wo Jesaja das gesagt hat, er wusste vielleicht noch nicht im Detail, was das genau bedeutet. Aber wir sehen hier einen Schatten von dem, was wir dann im Evangelium dann klar sehen können. Okay, gehen wir weiter. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Also ich weiß nicht, wie man auf die, ja, also es ist so irgendwie für mich, das ist wirklich das Einmaleins, ja, ich verstehe das irgendwie nicht, warum man das nicht verstehen kann, dass das irgendwas mit Jesus zu tun haben könnte, ja. Und dass das alles irgendwie mit Sühneopfer-Theologie zu tun hat. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Also hier haben wir einige, dass er sich zu den Verbrechern zählen ließ und dass er für die Verbrecher Fürbitte tut. Da sehen wir einige Links, die Beute teilen. Das ist ein Bezug von Jesus auf seinen Befreiungsdienst, wie er die Dämonen austreibt und den Starken überwindet und das, was er in Besitz hatte, dass er das für sich beansprucht und dann die Beute teilt. Er ließ sich zu den Verbrechern zählen. Das lesen wir in Lukas 22, Vers 37. Und dass Jesus am Kreuz die Vergebung Fürbitte tut für die Sünder, die nicht wissen, was sie tun, lesen wir in Lukas 23, Vers 34. Also hier mal kurz im Überblick. Ich habe in meinem Theologiestudium ein Seminar gehabt über nur zu den Gottesknechtsliedern zum Jesaja. Das Resümee im Studium war, wir werden wohl niemals erfahren, wer dieser Gottesknecht in Wahrheit sein soll. Also das ist dann die Endaussage, wenn wir Jesaja 53 lesen und dann aufmerksam durch das Neue Testament gehen, dann werden wir sehen, dass jeder Vers und manche Verse mehrmals Erwähnung finden im Neuen Testament und immer einen direkten Bezug zum Sterben von Jesus haben und auch dann zu seinem Auferstehen. Wie man an dieser Stelle sagen kann, Gott hat nicht geplant, dass es ein Opfer braucht und dass es einen Geopferten braucht, bleibt mir wirklich schleierhaft. Es ist vom Alten Testament, sehen wir Opferkritik, aber die hat immer etwas mit der Herzenshaltung zu tun. Und Jesaja betont sogar, es braucht dieses Opfer. und gibt schon einen Schattenhinweis darauf, dass er sagt, wir werden irgendwann mal von unseren ganzen Opferritualen, die wir jedes Jahr bringen und von dem Versöhnungstag, wenn wir irgendwann befreit werden, weil da dieser Gottesknecht kommen wird und den wird unsere Schuld treffen und der wird durchbohrt und so weiter und so fort. Und all das erfüllt sich dann laut Neuen Testament in Jesus in jeder Facette. An dieser Stelle gibt es für einige ein Problem, das wird uns die letzten Minuten beschäftigen. Das werde ich aber gleich sagen. Wenn du mit einem Juden sprichst und ihn evangelisieren willst, das ist schon auch nicht so ganz einfach, weil die in der Regel besser im Alten Testament sind als wir. Aber Jesaja 53 ist gut. Einfach reingehen und sagen, hier wird etwas verheißen. Und ich sehe jemanden, in dem das erfüllt wurde. Und ich kann nicht alle Fragen dir beantworten, auf deine Fragen, die du zu den alttestamentlichen Gesetzen hast, aber ich habe Jesaja 53. Und das ist so wasserdicht in jedem Vers. Das gibt mir Halt. Und vielleicht wird es auch dein Halt. Und wird auch dein Heil. Hey, und dann fertig. Jesus ist in der Lage, so ein einfaches Bekenntnis zu gebrauchen, um seine Juden zu sich zu ziehen, oder? Also keine Angst haben, wenn vor euch jemand sitzt, der mit dem Alten Testament so um die Ecke kommen kann und euch beballern kann. Jesaja 53 ist schon ein guter Anfang. Ich habe ganz zu Beginn die Frage gestellt, dass das Thema heute ist, Jesu Sühneopfer ein Ausdruck der Liebe Gottes? Auf diese Frage haben wir noch keine Antwort gegeben. Also selbst wenn wir verstehen, dass Jesus Menschen mit Gott durch sein Opfer versöhnt, dass wir einen Sündenbock haben in Jesus und sagen können, das ist unser Sündenbock, wir sind frei, stellt sich für manch einen, der das hört, die Frage, hey, Moment mal, was ist mit diesem armen Jesus? Also, was kann der dafür? Das ist unfair, das ist auch ungerecht. Gott sitzt im Himmel und sagt, dich wähle ich mir aus, Jesus, du machst es mal, du bezahlst mal für alles, was die anderen gemacht haben. Die anderen können jubeln von der Party gehen, so. Und, aber was ist mit ihm? Das ist doch nicht gerecht. Was ist das für ein Gott? Wir haben es vorhin gehört, so einem Gott kann man nicht vertrauen. Es gibt auch einige, die sagen, ich kann ein, ohne Mist, es vor kurzer Zeit passiert, dass in einer Baptistengemeinde auch jemand gesagt hat, ich kann nicht an einen Gott glauben, der seinen Sohn opfert. So, was ist das Problem? Das ist ja hochemotional. Ja? Da steht jemand von außen und sagt, du, ich wähle dich aus, du leidest. Das bringt auch in uns ein gewisses Unbehagen, wo wir sagen, ich kann verstehen, dass jemand damit zu kämpfen hat. Was ist das für ein Gott, der einen Menschen als Stellvertreter erwählt und dann opfert? So, und aufgrund dieser Gedankengänge und dieser Fragestellung verabschieden sich einige von diesem ganzen, von dieser ganzen Glaubenswahrheit der Sühne und predigen sie dann faktisch auch nicht. Darum müssen wir uns die allerwichtigste Frage in diesem Thema stellen. Wen wählt Gott als Stellvertreter? Wir wissen, dass es Jesus ist, so weit sind wir schon gekommen, aber das reicht noch nicht. Das ist die oberflächliche Antwort. Wer ist Jesus? Wird und wenn wir auf diese Frage eine Antwort finden, wer dieser Stellvertreter eigentlich vom Wesen her ist, dann werden wir merken, dass wenn der Herr den Messias zerschlägt und Gefallen daran hat, ihn zu zerschlagen für unsere Schuld, dass das moralisch und ethisch nicht verwerflich ist. Ich möchte euch ganz kurz in Hebräer 9 Vers 15 bis 17 entführen. Weil wir dort schon einige Verse gelesen haben und auch diesen Vergleich zwischen Altem und Neuen Testament auch gelesen haben. Das Alte Testament konnte nichts vollenden, nichts zur Vollendung führen, aber wir haben das Neue Testament, die neue Hoffnung in Jesus Christus, haben wir einen Neuanfang und wie wir auch jetzt hier lesen werden, einen neuen Bund. Und der Hebräerbriefschreiber gibt uns eine Idee. Ja, Jesus ist der Stellvertreter, aber wer ist Jesus überhaupt? Hebräer 9, 15 bis 17. Gut zuhören, weil es ein bisschen hakelig ist in der Übersetzung. Und darum ist er, also Jesus, Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Also noch einmal. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, jetzt spare ich mal die Klammern, die Kommas weg, damit die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Ja, Jesus hat etwas Neues initiiert, einen neuen Bund in seinem Blut gegründet, damit die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Es gab also eine Verheißung, die sie jetzt in diesem neuen Bund in seinem Blut, in seinem Sterben empfangen. Und hier heißt es, durch seinen Tod ist geschehen die Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund. Ja, die Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund. Im ersten Bund wird gesagt, wofür, was unsere Sünde bewirkt. Und zwar Tod. Deswegen haben wir allein im alten Bund keine Hoffnung. Aber durch das stellvertretende Sterben haben wir die Erlösung von den Übertretungen und auch das ewige Erbe empfangen. Und jetzt kommt ein Vergleichsbild, was der Autor hier verwendet, um zu beschreiben, was hier passiert, und gibt uns auch einen Hinweis darauf, wer dieser Jesus eigentlich ist. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Kennt ihr dieses Prinzip? Einige warten vielleicht, dass endlich Mama oder Papa das Testament freigibt, indem sie endlich in den Tod gehen. Ich hoffe, dass das niemand denkt, aber der verlorene Sohn hat genau das eigentlich gewollt. So, Papa, du musst eigentlich für tot erklärt sein, weil ich schon dein Erbe jetzt haben will. Aber wir wissen, es muss die Person ersterben, damit das Testament auch in Kraft gesetzt wird. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Also der Autor hier illustriert mit diesem Bild des Testaments, dass das Vermächtnis des Testaments, ewiges Leben, Vergebung unserer Übertretungen, erst empfangen wird, wenn der stirbt, der das Testament gemacht hat. Der alte Bund, das alte Testament, ist von wem gemacht? Von Gott. Aber der das Testament gemacht hat, muss sterben. Wer ist gestorben? Jesus. Wer ist Jesus? Jesus ist Gott. Also alle alttestamentlichen Hoffnungen des Alten Testaments, des Alten Bundes, auf Erlösung und Ewigkeit, die Gott gegeben hat, treten erst in Kraft, wenn Gott freiwillig in den Tod geht. Darum kann Paulus in 1. Korinther 2, Vers 8 sagen, dass jemand gekreuzigt wurde, niemand anderes als der Herr der Herrlichkeit. Gott sucht sich nicht einfach irgendein Objekt aus und macht daraus jetzt eine leichte Nummer, die moralisch tatsächlich fragwürdig wäre, sondern wir sehen den Herrn der Herrlichkeit am Kreuz. Deswegen ist, und das ist ein Problem, wenn Pastoren so etwas sagen, wie ich kann nicht verstehen, wer ein Vater seinen Sohn opfert, dass wir zu wenig Verständnis von der Dreieinigkeit haben. Denn diese Vorstellung entkoppelt völlig den Sohn vom Vater. Sie sind zu unterscheidende Personen, aber sie sind eins in ihrem Wesen. Sie sind beide Gott. Sie sind alle drei Gott, und das bedeutet, der Plan der Erlösung liegt im Herzen von allen dreien, weil es der Plan Gottes ist. Und Jesus Christus, der selber Gott ist, also auch denselben Wunsch hat, diesen Plan zu erfüllen, den der Vater hat, wozu der Vater den Sohn sendet. Und deswegen ist es wichtig, hier zum Beispiel diese Verse zu kennen, Philipper 2, 6 bis 8. Jesus Christus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das bedeutet, Jesus hat es nicht, wie man einen Raub, wenn man ihn bekommen hat, festhält, Gott gleich zu sein. Er ist nicht einfach in seiner himmlischen Stellung geblieben, Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also Jesus Christus ist nicht einfach nur, ein Opfer, was irgendwie ganz unglücklich in diese Situation gekommen ist und irgendwie unfreiwillig in dieser Situation steckt, sondern Gott selber hat einen Entschluss gefasst. Und der Vater sendet den Sohn. Und der Sohn geht. Und er erniedrigt sich selbst. Er will das. Er macht es aktiv. Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In diesem Jesus, diesem sogenannten Gott-Mensch, der beides ist, vollkommen Gott und vollkommen Mensch, in ihm wird die Versöhnung erwirkt. Dieser stirbt am Kreuz. Kolosser 1, Vers 19 bis 20 sagt darum noch einmal, denn es gefiel der ganzen Fülle, hier geht es um die Fülle Gottes, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Also das Neue Testament beschreibt immer wieder, dass der Vater seinen Sohn sendet und dass der Vater seinen Sohn gibt oder hingibt. Aber Jesus sagt auch zugleich, ich bin gekommen. Ja, der Vater sendet mir dich, aber ich bin gekommen. Ja, der Vater gibt den Sohn, aber Jesus sagt selber, ich gebe mein Leben und nehme es wieder zurück. Jesus ist also in einer ähnlichen Vollmachtstellung wie der Vater selbst, weil er natürlich auch Gott ist. Darum sagt Jesus auch, glaub mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Die beiden sind verschlungen, sie sind verwoben, sie sind eins. Sie sind natürlich nicht austauschbar, das ist so das Schwierige an dem Konzept der Dreieinigkeit. Der Vater hing nämlich nicht am Kreuz, das war der Sohn. Aber der Sohn und der Vater sind völlig eins in diesem Entschluss, das Sühneopfer zu bringen. Und wenn wir dann einen Propheten Jesaja lesen, der getrieben ist, vom Geist Christi zu reden, dass es dem Herrn gefällt, den Knecht Gottes zu zerschlagen, dann dürfen wir nicht die Vorstellung haben, dass Jesus eigentlich einen Unwillen hat, das zu tun. Oder dass Jesus irgendwie überreden müsste, einen rachesüchtigen Gott irgendwie zu überreden, jetzt nimm doch mal das Opfer an. Nein, es ist der Weg, der einzige der Erlösung. Wille, Liebe und Gnade stimmen beim Sohn und Vater überein. Die sind nicht voneinander getrennt. Das bedeutet, in Christus nahm Gott die Strafe auf sich, die er verhängt hat. Gott verhängt eine Strafe, die gerecht ist, aber er schuldet das auf sich selbst. Der Richter selbst übernimmt die Rolle des unschuldigen Opfers. Deswegen ist es nichts Unmoralisches daran, zu glauben, dass wir an einen Stellvertretertod, der uns Rettung gibt, glauben. Es ist nicht verkehrt zu sagen, dass der Vater den Sohn bluten ließ für uns. Das ist nichts Seltsames, denn der Vater leidet mit seinem Sohn mit. Es ist etwas, was Gott betrifft, was hier am Kreuz geschieht. Ich weiß nicht, wie man den hier ausspricht. R.W. Dahle. Wahrscheinlich Dale, sagt, die geheimnisvolle Einheit des Vaters und des Sohnes machte es Gott möglich, das Strafleiden gleichzeitig zu erdulden und zu verhängen. Also Jesu Sühneopfer, ein Ausdruck der Liebe Gottes. Gott gibt sich selbst. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass in dem Sühnegeschehen von Jesus Gott sich selbst gibt. Gott hat sich in Christus an unsere Stelle gesetzt und der Vater litt in den Leiden seines Sohnes mit. Und das ist nichts Isoliertes vom Vater, sondern die beiden sind eins in dem. Abschließend möchte ich euch ein Zitat vorlesen, warum wir wirklich sagen können, dass das Sühneopfer Jesu ein Ausdruck der Liebe Gottes ist, von John Stott, der das ganze Thema wunderbar auf den Punkt bringt. durch das göttliche Selbstopfer triumphierte die göttliche Liebe über den göttlichen Zorn. Das Kreuz war gleichzeitig ein Akt der Bestrafung und der Amnestie, der Strenge und der Gnade, der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit. Wir haben es im Kreuz Christi mit dem Selbstopfer Gottes zu tun. Und darum ist es eine überwältigende Liebe, davon zu sprechen, dass Gott, der gerecht richtet und der uns gerecht bewertet und beurteilt, sagt, ich will dich nicht verdammen, sondern ich werde ein stellvertretendes Opfer senden, was ein für alle Mal die Schuld aus der Welt bringen wird. Und es wird nichts, niemand anderes sein als ich selbst, der kommt und das Opfer bringen wird für dich. Und darum können wir hier wirklich von Liebe sprechen, die Gott zu seinen Geschöpfen hat.